man kennt es von vielen Schüler und so weiter, wie man, wo man halt so, also ich habe zwar selber keine Schüler, aber wie man es halt so hört, wenn es die dann zum Üben zwingen musst und so weiter und so fort, das hat halt bei mir nie gegeben. Bei mir war es immer, ich bin heimgekommen von der Schule, wir haben so also ein Gartenhäusl, da war halt eine Stereoanlage drin, wo drei CDs Platz gehabt haben und da bin ich dann, also ich bin heimgekommen von der Schule, in den Schulpark hintergeschmissen und dann war ich ja, teilweise 4-5 Stunden da drin und habe halt gespielt. Wie gesagt, Noten waren für mich ein Fremdwort und ich habe da lang damit zum Tag gehabt, dass ich halt einfach wirklich Noten gut und dass ich da auch flexibel wäre und das andere, das auswendig spielen ist, kommt mir da dazu, das Herz so gut mit. Also ich habe zum Beispiel, das ist irgendwie ganz lustig, wenn man, keine Ahnung, wenn man irgendwo spielt, jetzt spielen wir den und den Marsch, dann wissen die meisten immer genau, also so Standardmärsche zum Beispiel, oder ja, Standardpolka, Vogelwiese. Könnt ihr jetzt nicht auf Anhieb sagen, was ist das für Tonart? Bei anderen rast das sofort ein. Ich bin jetzt die mit Vogelwiese mit drei Kreuz spiele, dann ist mir das auch wurscht. Unglaublich schönes Gefühl, wenn man das, wenn man weiß, okay, das ist jetzt, das ist ein Fan von dir, der hebt dir einen Himmel auf, quasi, wenn man es sagen darf. Und das ist einfach ein unglaublich geiles Gefühl, finde ich, weil das muss man halt wahnsinnig respektieren, finde ich, weil sowas, finde ich, schon sehr viel wert oder macht halt auch, ja, wenn ich will sagen soll, das bestätigt die halt einfach brutal.
Wünschst du dir manchmal, dass dieser Stempel vielleicht kleiner wäre? Also, dass man dich ganzheitlicher wahrnimmt?
Wir sind on air in 3, 2, 1.
Herzlich willkommen bei On Air, dem Blasmusik-Podcast. Mein Name ist Andi Schreck und ich treffe mich mit Dirigenten, Komponisten, Musikern und Visionären aus der Welt der Blasmusik. Wir sprechen über Ansichten, neue Ideen, das Leben und natürlich Musik.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von On Air, dem Blasmusik-Podcast. Vielen lieben Dank, dass ihr wieder eingeschaltet habt und für alle neu hinzugekommenen herzlich willkommen hier in der Blasmusik-Community. Ein ganz, ganz großes Dankeschön für alle langjährigen treuen Hörerinnen und Hörer. Wir haben es mal wieder in der Woche auf Platz 7 der Podcast-Charts im Bereich Musikinterview geschafft und das geht nur mit eurer Hilfe. Vielen, vielen lieben Dank fürs Einschalten und zunächst eine kleine Werbung. Wenn ihr mich unterstützen wollt, dann abonniert doch meinen Newsletter, die Airmail. Sie kommt einmal im Monat und hilft euch in dem Wust der Blasmusikwelt etwas mehr zurechtzukommen. Denn es gibt Hörtipps, Filmtipps, Gedanken zum Üben und zur Musikerwelt, News und sämtliches mehr. Einfach in den Shownotes anmelden, kostenfrei und mich damit etwas unterstützen. Mein Supporter für die heutige Folge ist, ihr kennt ihn schon alle, Buffet Grampon, Europas größter Hersteller von Blasinstrumenten. In dem Fall darf ich euch natürlich ganz speziell das Melton Universal MAW24 vorstellen. Dieses Tenorn ist in der Zusammenarbeit mit Alexander Wurz entstanden und ist ein Instrument der Spitzenklasse, denn es ist in allen Lagen mit einem beeindruckenden Klangerlebnis und hervorragenden Ansprache und Intonation ausgestattet. Somit ist dieses Tenorhorn für alle Fälle einsatzbereit und für wirklich jeden Zweck, sei es von der Egerländer Musik bis zur Kammermusik, wirklich wandelbar. Wenn ihr es noch nicht ausprobiert habt, dann geht zum Instrumentenhändler eurer Wahl und checkt es unbedingt aus. Mein heutiger Gast ist Martin Stadler. Ich glaube, die meisten von euch kennen ihn, deswegen brauche ich da gar nicht so viel drüber zu berichten. Aber für mich ist Martin natürlich auch ein Phänomen. Nicht nur seine Tenorhornleistungen auf der Bühne, sondern auch sein Wesen haben mich schon immer fasziniert. Er wirkt ein bisschen unterkühlt und deswegen wollte ich wissen, ist er so oder was steckt dahinter? Wir haben uns ganz viel unterhalten über seinen Zugang zur Musik, denn der ist vielleicht ein bisschen anders, als man das so landläufig glaubt. Wie sieht er sich selbst in dieser verrückten Blasmusikwelt? Und wie möchte er eigentlich wahrgenommen werden? Ich wünsche euch jetzt ganz viel Spaß mit Martin Stadler hier im Blasmusik-Podcast. Mein heutiger Gast ist in der Blasmusikszene bekannt wie ein bunter Hund oder vielleicht sollte ich besser sagen wie eine bunte Katze. Sein Tenorenspiel sticht auf jeden Fall heraus und dabei begann er zunächst mit Trompete und Tenoren und konnte sich nicht festlegen. Ihn kennt man aus Gruppen wie den Musikatzen, der Kapelle Josef Menzel, den Obermüller-Musikanten und vielen mehr. Seit einem Jahr ist er nun festes Mitglied der Innsbrucker Böhmische. Herzlich willkommen, Martin Stadler.
Servus und vielen Dank für die Einladung.
Sehr gern, Martin. Meine erste Frage ist immer, welches Musikstück hast du das als letztes bewusst dir angehört, bevor wir jetzt hier sprechen?
Boah, ist eine gute Frage. Das war ja tatsächlich letzten Sonntag, wo wir, da sind wir vom Spielen haben gefahren mit den Musikatzen und einmal durch Zufall über Spotify auf die Gruppe, ich weiß nicht, ob man es so ausspricht, aber S-Apostroph-Tag-Gottbar. Das ist irgendwie so obergreiner Mischung mit ja so Big Band-Stil dabei und Bert Kämpfert Richtung, also irgendwie, aber total interessant. Das sind halt so die Spuren Obergreiner Klassiker, was mir mittlerweile sehr gut gefällt. Habe ich lange nicht auf dem Schirm gehabt, ehrlich gesagt, die Musikrichtung. Und ja, genau, also total, ich habe es noch nie gehört vorher in meinem Leben und das hat uns, mit mir und oder uns, recht gut gefallen.
Wo kommen die her? Weil das sagt mir auch gar nichts, habe ich noch nie gehört.
Ich glaube aus Slowenien, wenn ich das so richtig verstanden habe.
Okay, das muss ich mal auschecken, weil das klingt super spannend. Ich kann das verstehen mit Obergreiner Musik, weil mir geht es ähnlich. Ich hatte mal so, boah, das ist ewig her, ich glaube so Anfang der 2000er hatte ich so eine Obergreiner Phase, da habe ich das gern gehört, so ja, mit Grazer Spatzen und ja, wie sie alle heißen. Und dann lang nicht mehr und jetzt so seit, ja, seit ein, zwei Jahren entdecke ich die wieder neu für mich.
Ja, genau, so ungefähr geht es mir. Also eigentlich schon Jahre jetzt oder? Wir sind nicht mehr, nein, ich bin ja seit, ja, kann es gar nicht mehr sagen, wie lang. Seitdem ich Dinger kann, glaube ich, bin ich einfach Innsbrucker Fan und wir sind da die letzten garantiert 10 Jahre immer jetzt ja so im März, April nach Babian gefahren, wo die einer CD, die haben wir jetzt ja eine CD rausgebracht und da sind wir über das ein ganzes Wochenende quasi Fan-Treffen mit ja, Meet and Greet am Freitag und am Samstag machen sie dann eine CD-Präsentation. Sonntag spielen sie dann, oder haben sie dann immer noch einen Frühschoppen gespielt, beim Rertl. Und die haben da als Vorgruppen, weil das ist garantiert schon 10 Jahre her, haben die Alpski Obergreiner da gehabt. Und da habe ich das für mich dann richtig neu entdeckt, weil das war einfach genial, wie die, wenn die zu dritt dann den dreistimmigen Gesang gemacht haben. Das habe ich vorher einfach überhaupt nicht auf dem Schirm gehabt. Und ja, aber Obergreiner war ja irgendwie so verrufen irgendwie bei uns mit die Klassiker, Trompeten, Echo oder wie das alles heißt. Aber was die gemacht haben, das hat mich einfach fasziniert. Und so bin ich jetzt da immer mehr. Mal die Innsbrucker machen ja auch viel in der Richtung. Und das, ja, seitdem bin ich da richtiger Fan geworden davor.
Ja, ich finde es halt ziemlich geil, wie das geruft. Und diese Energie, die da hinten dran ist. Das ist und trotzdem so alles sehr bodenständig, da ist wenig Schnickschnack dabei, irgendwie ist das.
Ja, das hat halt eine Form und die wo das wirklich, ich sage jetzt mal, professionell machen, da gibt es kein links und kein rechts, das fährt voll dahin und ja, ist einfach geil zum Ohren.
Ja. Ich habe mich versucht, so ein bisschen vorzubereiten, über dich findet man nur nicht so viel. Also, wenn man so deinen Namen eingibt und wo du so spielst. Was ich aber gefunden habe, ist auf der Seite vom Menzel gibt es so eine kleine Beschreibung. Ich weiß, das ist alles nicht so ernst gemeint bei ihm, das ist mir schon klar. Aber du wirst quasi als der Robin neben dem Batman beschrieben. Siehst du dich selber mehr als Sideman?
Also das von Batman und Robin, das kommt daher, weil wo der mein Spannemann von den Musikatzen, der Wimbeck Johannes, Und ich, der hat uns, also der spielt ja eigentlich, bei den Musikatzen macht er halt Bariton, aber sonst spielt er eigentlich nur noch Tuba, mittlerweile bei Menzel. Und aber wo wir zwar so bei Menzel angefangen haben, das war so 2014, 2015, 16, da haben wir beide dann ziemlich viel Tenor und Bariton gespielt und das ist Kim vom Menzel Josef, sein Bruder, der hat uns dann den Spitznamen Batman und Robin gegeben und ja genau, von dem her kommt das. Aber mein VI-Musik, das ist jetzt, seitdem ich bei der Innsbrucker dabei bin, ziemlich interessant, weil ich habe jetzt sonst schon immer als erstes Tenorhorn irgendwie die führende Position und bei der Innsbrucker ist es jetzt andersrum eigentlich, weil der Harald, der spielt ja nach wie vor Tenorhorn und da kann ich mich halt, für mich war das halt neu, weil ich mich da jetzt halt einfach dazuhängen kann und ich meine, der Harry spielt einfach genial, das ist schon immer ein Vorbild von mir und so siege mich ich jetzt da, aber sonst ist es eigentlich schon irgendwie so ein bisschen die führende Position, also jetzt bei den Musikatzen oder ja. Genau.
Fällt dir das schwer, sich dann dran zu hängen, oder ist es in dem Fall extrem leicht, weil es dein Vorbild ist?
Überhaupt nicht. Ganz im Gegenteil, mir taugt das sogar richtig, weil ich so da nicht gewohnt bin und es ist eigentlich ein total schönes Erlebnis, wenn man sich einfach mal, ja. Es ist halt auch beim Harry mit dazu zum Spielen, das ist halt für mich jetzt nicht schwierig, weil es halt einfach, mir denken oder ticken ziemlich gleich. Und das macht halt ja, einfach irre viel Spaß. Auf der anderen Seite aber auch wieder bei den Musikatzen, das ist halt dann das Gegenteil, aber das also mir macht einfach beides Spaß. Das gibt jetzt nichts, wo ich sagen kann, das ist besser oder schlechter oder genau.
Okay, lass uns später nochmal auf die Innsbrucker und so zurückkommen. Ich würde gerne so ein bisschen ganz am Anfang ansetzen. Wie kam Musik in dein Leben?
Durch das, dass mein Vater, der hat Flügelhorn immer schon gespielt und war bei uns bei der Musik daheim der Vorstand. Und mein alterer Bruder, der ist 3 Jahre älter wie ich und der hat spielt auch Trompeten und Flügelhorn, ist auch bei den Musikatzen übrigens dabei. Und ja, ich bin mit dem aufgewachsen und bei uns hat's eigentlich daheim nie was anderes zum Hören gegeben als Blasmusik, weil mein Vater halt das sehr gern mengen hat. Außer Mama, die hat immer Kastler oder Spatzen gehört, das war jetzt nicht so mein Fall. Aber wie gesagt, ich bin mit Blasmusik eigentlich ja, von Grund auf irgendwie groß geworden und es hat sich nie was anderes ergeben für mich und mich hat auch nichts anderes interessiert, ganz ehrlich. Das war dann, wo ich ja, so mit den Instrumenten, mit dem Ausprobieren angefangen habe. Ich glaube, dass ich 6 oder 7 Jahre alt war, wo ich das erste Mal irgendwo nirgends ein Teil eingeblasen habe. Und also war es zuerst Flügelhorn und Trompeten, aber ich habe dann, ja, haben sich meine Zehen halt so entwickelt und die haben halt in der Mitte so einen Schachtelzahn und der hat mich halt, also wenn ich 2 Stunden Flügelhorn gespielt oder Trompeten gespielt habe, dann war halt die Lippe offen und dann habe ich mir gedacht, ja gut, das hat irgendwie nicht so hin, jetzt zwar wahnsinnig gern gemacht und hat auch gut funktioniert, aber eben halt nicht lang. Und dann bin ich aufs Tenorhorn, also einfach ein größeres Mundstück, das hat quasi dann, war halt unter dem Zahn und dann, das hat eigentlich dann auch recht gut hingehört und so ist es dann zustande gekommen, dass ich halt Baritonist geworden bin und Posaune ist dann auch noch dazu gekommen und das war halt bei mir schon immer, man kennt es einfach von vielen Schülern und so weiter, also ich habe zwar selber keine Schüler, aber wenn man es halt so hört, wenn es die dann zum Üben zwingen musst und so weiter und so fort, das hat es bei mir nie gegeben. Bei mir war es immer, ich bin heimgekommen von der Schule, wir haben so ein Gartenhäusl, da war halt diese Stereoanlage drin, wo 3 CDs Platz gehabt haben und da bin ich dann, also ich bin heimgekommen von der Schule, in den Schulpark hintergeschmissen und dann war ich ja, teilweise 4-5 Stunden da drin und habe halt gespielt. Es war dann oftmals so, dass dann Mama gekommen ist und gesagt hat, jetzt hörst du mal wieder auf, weil Hausaufgaben und so weiter gibt es auch noch. Aber für mich war das schon bald wie eine Sucht irgendwie.
Was hat dich daran fasziniert?
Ich bin groß geworden mit dem Ganzen, hauptsächlich so Gloria, also Makosch vorher, Gloria und dann vor allem Flairo Kumpen. Ich bin größter Flairo Kumpen-Fan. Und die Musik hat mich einfach immer schon fasziniert. Also speziell Kumpen, den Tonumfang, was der hat, den Ton an sich, das habe ich einfach immer schon geil gefunden und wollte halt da, habe mir halt immer gedacht, ja, irgendwie will ich das halt auch können und habe halt das dann wirklich so lang gemacht, bis ich da annähernd irgendwie mal das auch der Blasen habe mit der CD, die ganzen ja, Technikgeschichten, Höhe und so weiter. Und mir hat das, ja, das hat einfach wahnsinnig viel Spaß gemacht. Und so ist halt eins zum anderen gekommen.
Ich habe gelesen, du hast das alles autodidaktisch gemacht, stimmt das?
Ja, anfangs schon.
Was heißt anfangs? Also wie lange hast du das für dich selber betrieben?
Ja, wie gesagt, so mit Simi, glaube ich, ich kann es gar nicht mehr genau sagen, aber ungefähr so habe ich mit dem Ganzen halt angefangen und das ja einfach kennengelernt und halt lieben gelernt. Und mit 12 Jahren habe ich dann das erste Mal, 12 oder 13 Jahre habe ich dann das erste Mal Unterricht gehabt beim Iris Gruber Sepp. Und da habe ich dann, also Notenlesen war für mich vorher ein Fremdwort. Und da haben wir das dann halt hauptsächlich, also ein ortsansässiger Musiklehrer, da haben wir das dann gemacht. Ich habe dann ziemlich genau drei Jahre Tenoren gelernt, die Abendschule. Und dann habe ich dasselbe mit der Posaune. Und ja, das war dann eigentlich alles, was so, wenn man für Ausbildung reden kann.
Okay, also wenn du sagst, du hast so lange rumgemacht und probiert, bis du zu einer Flado Kumpan CD dazu spielen kannst, auch Tonumfang, dann ist ja eigentlich die Gefahr sehr groß, sich ganz viel Quatsch anzueignen, spieltechnisch. Ja. Was bei dir ja dann anscheinend nicht passiert ist.
Ja gut, ich meine, es war schon viel Quatsch auch dabei, muss ich jetzt ehrlich sagen, aber ja, durch das, dass ich mir halt das wirklich jeden Tag eingezogen habe, war halt da sehr ehrgeizig und wollte das genauso so sauber und wie so die, ich meine, es gibt viele Leute, die mährische Musik jetzt nicht so mengen. Ich bin da mittlerweile auch schon ein bisschen weggekommen davon, aber mir das, weil es halt eben für mich einfach nichts anderes gegeben hat, mir hat das halt immer fasziniert und die, ich meine, die haben auch viel so ja, technisch schwere Polkas und so weiter und das hat mich halt einfach interessiert und habe das halt einfach mir so lange eingezogen, bis ich das halt auch sauber hingebracht habe. Ich meine, da hat es dann schon noch viel gegeben zum ja, so der Feinschliff, aber das, ja. Ich habe mir da schon ganz viel einfach selber irgendwie drauf geschafft.
Aber ich meine jetzt auch so blastechnisch, also man kann sich das ja auch irgendwie hindrücken und sich den Ansatz kaputt machen. Ist dir nicht passiert?
Nein. Ich habe zwar schon, ich glaube mittlerweile den, ich weiß nicht, wie oft ich meinen Ansatz schon umgestellt habe, aber es ist lustigerweise das mit der Höhe, ich bin da schon so oft gefragt worden, wie ich das mache und ich kann es aber leider Gottes keinem erklären, weil das ist bei mir irgendwie immer schon vorhanden gewesen. Das heißt jetzt mit dem Flügelhorn oder Trompeten oder dann mit Tenoren, Bariton und so weiter.
Okay, das ist natürlich jetzt für jeden da draußen so ein bisschen so, schade. Kannst du verstehen, dass das für viele vielleicht beneidenswert ist? Dass du sagst, okay, du hast das einfach, du musst das dir jetzt, also ich will nicht sagen nicht erarbeiten, aber es gibt ja welche, die arbeiten und kommen da nicht mal ansatzweise hin.
Ja, das kann ich schon verstehen. Es gibt da... Das ist so ein Ding, was ich zum Beispiel nie verstehe, weil ich wenn jetzt zum Beispiel jemanden her oder kennenlernen, der wo halt einfach so viel mehr kann wie ich, sei es Höhe, sei es Technik. Es gibt ein paar so brutal gestörte Posaunisten, wo ich mir halt denke, leck, das mehr die einfach mal kennen, aber da ist für mich, also da gibt es keinen Neid, sondern ich bin da einfach neugierig, ich will wissen, was der macht, wie der das macht. Und so weiter und so fort. Aber es gibt leider Gottes viele Neider, die wo man halt dann auch irgendwie best Blut aufbringt, wo ich halt nie verstehe. Es ist halt bei mir einfach immer schon gegangen und kann es aber ehrlich gesagt nicht ganz erklären, warum. Oder kann es eigentlich überhaupt nicht erklären. Weil es eben noch nie, was ich halt schon gemacht habe, ich habe halt irre viel gespielt in jungen Jahren oder zur Schulzeit einfach. Also wirklich, da kann man schon von durchschnittlich ja, 3 bis 4 Stunden am Tag reden. Und so hat sich das halt dann entwickelt, dass das dann mit der Höhe, dass das halt, ich habe das halt schon öfter erlebt, dass man halt dann, dass halt Leute mit mir einfach nicht reden wollen oder das merkt man halt dann, das Verhalten irgendwie so.
Okay.
Das war jetzt in letzter Zeit zwar nicht mehr, aber es hat es halt schon durchaus öfter mal gegeben, dass das merkt man halt dann irgendwie schwierig zu erklären.
einfach so schön, weil man hat das Gefühl, es ist einfach überall Musik.
Gemeinsam fortbilden. Auf der Woodstock Academy. Vom 24. bis 30. Oktober 2025 in St. Gilgen, Strobel und St. Wolfgang am Wolfgangsee. Gemeinsam workshoppen, auf mehr als 20 Instrumenten von den Superstars der Blasmusik lernen, interessanten Vorträgen lauschen und beim Einzel- und Registerunterricht dazulernen. Jede Menge Woodstock-Feeling und lässige Events gepaart mit deiner musikalischen Weiterentwicklung. Buch dir jetzt deinen individuellen Stundenplan und plane ganz unverbindlich die perfekte Woche für dich und dein Instrument. Direkt unter www.woodstockacademy.at.
Die Leute sind einfach gut drauf. Es ist einfach Urlaub. Es ist kein Muss. Es ist einfach Urlaub.
Ich habe eine Zuhörerfrage. Die Frage ist mit dem größten Respekt an dich formuliert. Das soll ich vorne wegschieben. Ob du erklären kannst, warum Hochspielen manchmal mehr Anklang beim breiten Publikum findet, als einfach nur musikalisch zu spielen, weil, und das sagt die Person selbst, du ja beides kannst. Also du bist ja jetzt nicht nur drauf gestempelt, okay, das ist der Typ, der einfach hochspielen kann, sondern du kannst ja auch musikalisch einfach wunderschön spielen. Aber die Beobachtung mache ich ja manchmal auch, gerade in der Blasmusikszene, wenn da einer hochspielen kann, sei es jetzt Tenoren, sei es ein Trompeter, dann ist so das so die Maxime und der Rest wird ausgeblendet.
Ja, das stimmt tatsächlich. Ich kann es ehrlich gesagt nicht erklären, aber das, man kriegt das ja dann, wo sich das jetzt alles so entwickelt hat, wo ich dann die ersten Male auf der Bühne gestanden bin, merkt man halt dann sehr schnell, wie man sowas, weil ich das in jungen Jahren auch schon können hab, das mit der Höhe und so weiter, und das hat man halt dann relativ schnell gemerkt, dass das bei den Leuten gut ankommt und dann, ja, das ist irgendwie eine blöde Geschichte, aber man macht das halt dann immer wieder, weil es ist natürlich schon eine schöne Geschichte, wenn man merkt, okay, das gefällt die Leute. Und ja, leider Gottes hat man dann tatsächlich irgendwie so einen Stempel, wo man, ja, wie du schon gesagt hast, das ist der, wo jetzt vielleicht nicht nur hochspielen kann, aber das ist halt schon das Hauptding. Ich meine, ich finde das immer so schön bei so Videos jetzt vom Woodstock zum Beispiel. Da gibt es auch so eine Stelle, das von der kleinen Egerländer Besetzung, wo dann, ich weiß jetzt, die Polka, glaube ich, heißt Helenenpolka, wo der Hügler Sebastian dann, wenn der Trio-Eingang kommt und das B3, da hat man jetzt Gefühl, die Leute warten jetzt wirklich nur auf den Trio-Eingang und wenn das B3 kommt, dann ist jeder glücklich und der Rest geht irgendwie unter, weil man die anderen spielen ja auch fantastisch und aber das, ich weiß nicht, an was das liegt, aber das kommt halt sehr gut an. Wahrscheinlich, weil es halt einfach auch schwierig ist, sowas für viele Leute, die wollen jetzt die Höhe nicht so haben. Und so fügt sich das halt dann, denke ich mal. Aber ganz genau kann ich es ehrlich gesagt nicht erklären, warum das so ist.
Wünschst du dir manchmal, dass dieser Stempel vielleicht kleiner wäre? Also, dass man dich ganzheitlicher wahrnimmt in der Szene als, ja?
Sehr sogar. Es ist oftmals so, also wirklich, teilweise ist es echt krass. Ich hab jahrelang Oktoberfest gespielt und da weiß man ja, wenn man jetzt das komplett macht, dann bist du halt da, ja, je nachdem, 16 oder 18 Tage voll am Spielen halt und das pro Tag mit irgendwie 10 Stunden oder so. Und dann gibt es aber tatsächlich ja, sehr Blasmusik begeistert die wo, aber man merkt es halt dann, dass die wirklich jetzt nur, die wollen irgendwas brutal sein, irgendwas Besonderes, wo halt sonst nicht viel machen und ich denke mir dann schon oft, die wissen ja dann auch genau, wenn das schon der Tag 14 ist, meinetwegen, dass halt das dann vielleicht einem nicht mehr so leicht fällt, dass man da dann nur irgendeine C4 ausnagelt, aber für was auch. Ich meine, das bringt in dem Fall dann nichts. Aber es gibt schon viele, die halt wirklich nur auf das irgendwie Lust haben, das zum Hören. Und also ich war sehr, sehr froh, wenn der Stempel nicht so groß war, dem einfach, wie du schon sagst, das Große und Ganze halt im Vordergrund war.
Jetzt die Frage, wie kriegt man den Stempel kleiner? Einfach mal gar nichts, gar nicht mehr hochspielen. Aber das ist ja auch nicht die Lösung wahrscheinlich. Die Leute warten ja drauf irgendwie, wenn sie zu euch kommen.
Ja, eben. Das ist ja das. Das ist. Da bist du jetzt im Zwiespalt. Man kann das schon. Es ist jetzt nicht, dass das eine Qual war für mich, wenn ich das mache oder machen muss. Man will ja das dann auch, man kommt irgendwo hin. Man weiß, die Leute haben eine gewisse Erwartung oder die kennen uns von da und da und dann passiert das automatisch, dass, also bei mir ist es halt so, du machst halt das dann, weil du weißt oder du hoffst, dass du mit so gewisse, ja, Sperrifankerl, dass man halt da einfach die Leute damit begeistern kann und das ja, will man ja dann auch bei so einem Auftritt. Aber es ist jetzt durch das bei den Innsbrucker, ich meine, da passiert das mittlerweile auch schon wieder, weil ja, man hat dann Bock und man probiert und dann merkt man, es kommt gut an. Also ich glaube, sowas wird nie oder wird man nie wegbringen, wird nie verschwinden, muss auch gar nicht sein. Will ich ja selber nicht, aber es war halt teilweise was echt einfach schön, wenn man halt vor allem auch junge Leute dazu oder wenn man denen halt auch sagen kann, dass es halt nicht nur das ist, sondern also hauptsächlich erst einmal das Große und Ganze, der Klangkörper, dass man halt sauber spielt, dass man ja, dass man gut intoniert und so weiter und so fort. Die grundlegendsten Sachen halt, das ist ja eigentlich das Schwierige. Oder ist jetzt für mich, ich finde das viel schwieriger als wir irgendwelche hohen Passagen. Wahrscheinlich, weil ich mich in der Höhe relativ leicht tue. Für andere ist es wahrscheinlich wieder genau andersrum. Weiß ich nicht.
Das ist halt so die Denkweise halt. Wenn das eine leicht fällt, dann versteht. Also andere tatsächlich würden wahrscheinlich sagen: Ja, gut, aber das ist ja gar nicht so schwer, das und das zu tun, wo du sagst: Okay, für dich ist das jetzt vielleicht eine größere Herausforderung. Ich habe mal vor Jahren eine Meisterklasse bei Wayne Bergeron gemacht.
Ja.
Den kennst du, oder?
Ja, sicher.
Und du hast gesehen, so wie alle Trompeter da sitzen und warten, bis er erklärt, wie das bei ihm war mit dem Hochspielen. Und
ja,
der hat im Endeffekt so was Ähnliches gesagt. Er hat gesagt, okay, das ist mir noch nie schwer gefallen. Ich habe relativ schnell in der Highschool C4 spielen können, habe jedes Stück damit aufgehört, egal ob es gepasst hat oder nicht. Das ist dann natürlich dann der jugendliche Leichtsinn. Aber er musste sich die Tiefe erarbeiten. Und dann hast du aber so gesehen, wie jeder Trompeter erstmal in diesem Raum völlig enttäuscht war, weil die sich natürlich den anderen Weg erhofft haben, damit er sagt, okay, was kann man tun, um den Weg zu gehen? Aber wenn du den Weg ja nie hattest, dann kann man das natürlich schwerer nachvollziehen.
Ja. Ja, also im Endeffekt genau das, wie ich vorher gesagt habe, wenn du halt, ich habe lange nicht gewusst, was ich da tue, ich glaube, teilweise weiß ich es halt noch nicht. Ist, wenn die so gewisse Sachen einfach leicht von der Hand gehen, dann macht man es halt auch gern. Und eben, wenn man die Leute begeistern kann damit, dann ist ja das voll geil.
Du hast vorhin gesagt, du hast mit 12 deinen ersten Unterricht gehabt und dann kam das Notenlesen. Das heißt, du hast 5 Jahre quasi auswendig gespielt und alles übers Ohr gemacht.
Genau.
Was ja auch eine große Qualität ist, 5 Jahre lang erstmal das Ohr zu trainieren.
Ja, es ist halt, das kommt mir halt sehr zugute, weil, wie gesagt, Noten waren für mich ein Fremdwort und ich habe da lang damit zum Tag gehabt, dass ich halt einfach wirklich Noten gut und dass ich da auch flexibel wäre und das andere, das auswendig spielen ist, kommt mir da dazu sehr zugute mit. Also ich habe zum Beispiel, das ist aber ganz lustig, wenn man, keine Ahnung, wenn man irgendwo spielt, jetzt machen wir, spielen wir den und den Marsch, dann wissen die meisten immer genau, also so Standardmärsche zum Beispiel oder ja, Standardpolka, Vogelwiese. Könnt ihr nicht auf Anhieb sagen, was ist das für Tonart? Bei anderen rastet es sofort ein. Ich bin jetzt die mit Vogelwiese mit 3 Kreuz spiele, dann ist mir das auch wurscht. In dem Fall. Weil ich das halt, ich habe das halt ja, wahrscheinlich komplett falsch gelernt oder einfach anders. Also so Tonarten sind mir wurscht. Ich habe überhaupt keine Ahnung von, was halt oft heißt, der geht auf B7 los, dann ist das für mich ein komplettes Fremdwort. Ich muss halt nur, wenn jetzt mir machen wir die und die Tonart, dann checke ich mir das kurz aus und dann weiß ich, was ich da zu machen habe. Dann ist es egal für mich, ob ich erste, zweite, dritte Stimme, das passiert halt dann einfach. Aber ich kann das also so generell Harmonielehre oder so, da bin ich ja meilenweit davon entfernt. Darum Man mit einem so
aber
viel
die Frage ist ja, brauchst du es? Das wäre ja jetzt das Nächste. Also.
Nein, eigentlich nicht. Ich würde es gerne können, weil ich meine, das ist jetzt die, ob man Zeit hat zum Notenschreiben, ist das eine, aber ich würde es wahnsinnig gern, weil mir fallen tatsächlich sehr viele Melodien ein, aber ich kann das nie, also ich selber kann es nie aufs Plattel bringen, weil ich da bin ich halt ja viel zu ja, ungebildet, da jetzt mal sagen.
Oder ungeduldig, du müsstest dich wahrscheinlich einfach da reinfuchsen, also wenn du das andere schon
ja,
hingekriegt hast.
Stimmt auch wieder. Aber durch das, dass ich jetzt so viel spiele und wie gesagt mit der Arbeit und so weiter, ich wüsste ehrlich gesagt nicht, wann es dort hat. Zumindest aktuell.
Aber das ist total spannend. Eine kleine Anekdote, die mir vor ein paar Wochen so aufgefallen ist. Wir hatten vor ein paar Wochen, also meine Frau singt, die kommt eigentlich eher aus dem Jazzchor.
Mhm.
Und das ist so eine, beim Singen wie du, das ist völlig, also Tonart völlig egal, das ist bei den Sängern ja sowieso eher was, aber ihr ist es auch egal, wenn ich sage, sing eine vierte Stimme dazu, macht so eine vierte, wenn sie eine zweite Stimme singen soll, macht sie eine zweite.
Mhm.
Die hört das, so wie du, wie beim Spielen. Jetzt hatten wir ein kleines Projekt mit zwei Freunden von uns. Der eine Jazz-Trompeter studiert und der andere auch autodidaktisch an der Gitarre. Jetzt hatten wir irgendeinen Popsong für so ein Wohnzimmerkonzert und dann haben wir uns überlegt, ob wir das nicht vierstimmig im Refrain singen. Die zwei studierten Nasen sitzen da und haben zu viel im Kopf und müssen sich den ganzen Bums aufschreiben, damit sie wissen, was sie da singen. Und die anderen zwei, ist doch klar, dann singen wir den Ton und den Ton. Manchmal wäre ich flexibel, gerne wieder mehr flexibel. Also früher habe ich mehr übers Ohr gemacht, heute habe ich manchmal zu viel im Kopf und denke zu viel. Ah, okay, das muss ja der Akkord sein, der Akkord. Deswegen, ich beneide manchmal so Menschen wie dich, die gar nicht so viel wissen, aber einfach viel gemacht haben übers Ohr. Also ich finde das gar nicht so verkehrt. Also wenn du sagst, dir ist völlig wurscht, ob du Vogelwiese mit drei Kreuz spielst, dann machst du ja was richtig auch.
Ja, es gibt, aber ja, es stimmt schon. Ich meine, ich weiß nicht, ob du von der Besetzung, was wir jetzt relativ, eigentlich seit Corona, neu haben, Winterstart, das haben wir halt, das haben wir zu fünft quasi, Schlagzeug, Tuba, Akkordeon, Flügelhorn und Tenorhorn. Und da haben wir uns halt während Corona getroffen, ob jetzt das immer erlaubt war oder nicht, sei dahingestellt. Aber das war halt das war halt für, also es ist für der Flügelhornist, das ist der Wimbeck Simon, der spielt auch bei den Katzen mit, macht der erste Flügelhorn und wir haben uns da halt als kleine Gruppen, weil da wo der erste Lockdown dann vorbei war, haben wir uns halt einfach wöchentlich schon bald, also teilweise haben wir zweimal in der Woche probt, weil man halt, es war von, weiß ja jeder, von jetzt auf gleich war einfach nichts mehr und uns ist das halt einfach wahnsinnig abgegangen. Und dann haben wir uns da getroffen, immer beim, da spielt auch der Wimbeck John Tuba, der wo bei den Musikatzen Bariton spielt, der Schlagzeuger von den Musikatzen, zugleich Chef, der Jockel, der ist da auch dabei. Und dann noch der Tafelmeier Uli, der macht Akkordeon. Und dann haben wir haben uns einfach getroffen, zuerst mal, ja, dass man einfach mal wieder rauskommt, dass man mal wieder ein bisschen was anderes hat, als wir nur noch daheim und Job und so weiter. Die Sachen, wo man halt nicht dürfen hat. Und dann haben wir halt einfach angefangen. Das sind nicht lauter Leute, die halt wahnsinnig gut auswendig spielen können. Jetzt zum Beispiel mit Wimbeck Simon zusammen am Flügelhorn und ich, wir brauchen uns eigentlich nur noch kurz anschauen oder einer macht einen Zucker, dann weiß ja jeder, was gemeint ist, dass man halt dann die Stimmen wechselt oder der macht die Stimme, der macht die. Und so hat sich da die Gruppen, so ist die Gruppen da eigentlich entstanden und haben da mittlerweile ein Repertoire, also das ist brutal. Wir spielen teilweise Hochzeiten 12 Stunden, alles auswendig. Und auch vor allem dreistimmiger Gesang oder mehrstimmiger Gesang, sage ich jetzt mal. Das war für mich vorher auch ein Fremdwort, weil also ich habe das irgendwie furchtbar gefunden, wenn ich die ersten Male, wo ich in ein Mikrofon reingesungen habe und hört man sie dann selber, das war katastrophal.
Ja.
Aber mittlerweile macht das einfach so viel Bock. Und da, wenn man halt einfach auswendig spielt, da passieren so viele Sachen. Jetzt nicht nur gute Sachen, aber jeder Gig ist irgendwie anders. Und das ist halt total spannend, weil jedes Mal was Neues passiert. Aber wie gesagt, nicht immer gute Sachen, aber ich sage jetzt mal größtenteils schon gut. Und das macht halt uns jetzt mittlerweile voll Spaß und sind wir echt viel unterwegs. Unter anderem auch heuer mal am Woodstock, zweimal, glaube ich sogar.
Ehrlich?
Und das, ja.
Wann? Genau. Wann am Woodstock? Weißt du es auswendig?
Einmal am Donnerstag und einmal am Samstag. Aber frag mich nicht, was für eine Bühne oder. Weil ich bin das ganze Wochenende dort und spiele ja, mit Obermüller, Katzen, Menzel.
Innsbrucker?
Ja, Winterstadt Innsbrucker, genau.
Okay.
Aber ich weiß jetzt echt nicht, wer wann wo spielt. Aber ich glaube, Winterstadt ist Donnerstag und Samstag.
Kann man ja nochmal nachgucken.
Ja.
Glaubst du, dass wenn man auswendig spielt, noch mehr Spielfreude dabei ist, weil jeder irgendwie
ja,
nochmal auf eine andere Art offener ist und sich auch mehr anguckt, wahrscheinlich?
Absolut, ja. Da geht es ja schon mal los, dass, wie ich schon gesagt habe, es passieren da so viele gute Sachen einfach. Und man kann sich auf der Bühne anschauen, man kann runterschauen zu den Leuten, wo wir die reagieren, was man hat da einen ganz anderen Bezug, finde ich, dann während so einem Auftritt. Und das macht halt voll Laune. Und das sieht man auch, glaube ich, von unten. Man braucht jetzt nur, wenn man Kapelle so und so nimmt, da kommt halt eine komplett andere Energie runter, finde ich, als wenn halt eine Gruppe mit Noten spielt. Ich meine, das ist auch geil, aber das ist halt einfach nochmal anders und halt interessant. Also mir persönlich taugt das halt voll, das auswendig spielen. Mhm. Das ist irgendwie so die Freiheit, was man da hat.
Bist du eigentlich in einem Musikverein auch groß geworden oder hast du immer nur in Gruppen gespielt?
Nein, ich bin in einem Musikverein groß geworden. Also da, wo ich halt meine Heimat in Oberbergkirchen ist das. Da gibt es einen Musikverein. Und ich bin zwar nach wie vor dabei, aber habe leider einfach, ja, durch das, weil ich so viel unterwegs bin, so gut wie überhaupt keine Zeit mehr dafür. Aber genau, das war eben da, wo mein Vater ist, da war er Vorstand. Mhm. Da habe ich ja, jahrelang gespielt. Und ja, dann ist es halt von einem ins andere gekommen. Haben sie dann die Musik Katzen gegründet mit so, ja, das ist halt eigentlich mein, also ich habe es halt mitgegründet mit ein paar anderen Leuten, die nach wie vor dabei sind und das war halt so das Erste, was ich halt dann auch selber gehabt habe. Das war 2009, genau, und die anderen Geschichten sind halt dann noch und noch dazu gekommen.
Bleiben wir nochmal ganz kurz beim Musikverein.
Ja.
Wie war das da, wenn da der kleine Martin sitzt und eigentlich noch keine Noten lesen kann? Also, weil das ist ja nochmal eine andere Geschichte dann.
Ja, da bin ich dann schon erst, also wo ich ein, zwei Jahre Unterricht gehabt habe, dann bin ich da erst dazu gekommen.
Ah, okay.
Genau. Okay.
Und wie ist das, kennt man ja auch aus Musikvereinen, wenn dann einer doch sehr gut ist, dass auch in so einem Verein die Neider da sind. Gab es das bei dir?
Ganz ehrlich gesagt, beim Musikverein war es nicht so. Das war eher mehr, da ist man eher mehr bewundert worden, aber von Neid kann ich jetzt da von keinem sprechen.
Okay. Wann war dir das erste Mal eigentlich klar, dass dir vielleicht Dinge leichter fallen, was andere entweder gar nicht können oder sich sehr, sehr hart erarbeiten müssen?
Das war das erste Mal tatsächlich in unserem Gartenhäusl drin, wo ich dann, ja, wo sie das jetzt so. Also mir war das, glaube ich, selber anfangs gar nicht so bewusst, weil es, wie gesagt, eben leicht von der Hand gegangen ist. Aber da ist mein Bruder dann mal, hat mir mal so zugehört. Und ich habe da so zum Kumpeln dazu gespielt, mit zur CD dazu. Und dann hat mein, das weiß ich halt noch, wie wenn es gestern gewesen war, da hat mein Bruder dann einen Papa geholt und hat gesagt, hey, hör doch mal das an, der spinnt doch. So ungefähr. Und da habe ich mir dann gedacht, aha, ist vielleicht gar nicht so verkehrt, was ich mache. Und ja, da ist der Ehrgeiz dann immer noch größer geworden und ja, so. Leider Gottes ist das dann mit den Trompeten nichts geworden, weil ich hätte das, wie gesagt, Kumpan war immer das größte Vorbild von mir und ich hätte das einfach wahnsinnig gern weitergemacht, aber da haben wir dann meine 10 einen Strich durch die Rechnung gemacht und dann habe ich es halt mit dem Tenor versucht. Aber das ist Gott sei Dank auch relativ schnell sehr gut gegangen. Was ich aber auch dazu sagen muss, das war so, bis vor 3-4 Jahren habe ich einfach nie was machen müssen, so jetzt daheim, dass ich mich morgens hinsetze zum Üben, weil ich halt auch schon immer viel gespielt habe. Aber es war immer zum Beispiel perfekt, wenn ich 3-4 Tage beim Spielen unterwegs war und dann waren 2-3 Tage wieder nichts. Und dann bist du wieder irgendwo bei einem Auftritt, dann war der Ansatz für mich, also das persönliche Befinden vom Ansatz her war halt dann perfekt. Das ist jetzt seit einigen Jahren leider nicht mehr so. Also ich muss jetzt tatsächlich, wenn ich jetzt seit, ja, 6 Mal am Stück unterwegs war, dann mache ich mal einen Tag Pause, aber dann muss ich eigentlich schon wieder was tun, dass halt dann der Ansatz wieder so da ist oder so bleibt, wie man ich das vorstelle. Und das nervt mich zwar ein bisschen, dass das jetzt so ist, aber...
Okay, ja. Das führt mich zu einer der meistgefragtesten Zuhörerfragen. Wie sieht dein Üben aus? Also gibt es Routinen? Und ganz oft kam die Frage, muss er überhaupt noch üben? Hast du jetzt damit ja schon mal vorweggegriffen, dass du was tun musst, aber wie sieht dein Üben aus?
Also ich hoffe, dass mir nie jemand zuhört, weil also so Basics mache ich schon, aber das meiste ist dann tatsächlich wieder irgendwelche, wenn ich zum Beispiel einen Auftritt gehabt habe und merke, okay, bei der Stelle habe ich mir jetzt diesmal einfach voll blank müssen, also bis mir voll schwach gefallen beim Auftritt, dann mache ich das daheim, schau, ob das wieder so schwer oder ob mir das beim Üben dann wieder so schwer fällt oder je nachdem, aber so direkt eine Strategie habe ich da überhaupt nicht. Einfach blind drauf los und nach wie vor die beste, also wenn man jetzt einmal von Kondition redet, ist für mich, wenn man, also Innsbrucker Böhmische ist jetzt schon eine harte Nummer, was jetzt die Nachhinein anbelangt. Das mache ich dann schon einfach 1-2 Stunden, das Zeug runterspielen, dann bist du eigentlich, also ich bin dann ziemlich bedient.
Was, okay. Also was, du spielst einfach, du machst gar nicht viel Übungen. Genau.
Ja, schon, wenn es jetzt drauf ankommt, technische Sachen oder wenn ich merke, jetzt ist die Zunge wieder langsamer geworden, weil man halt, ja, es gibt jetzt so Phasen im Jahr bei mir, wo man halt dann einfach technische Sachen nicht so viel braucht, sondern einfach wirklich nur, ja, Ansatz, Ausdauer und da geht das mit der Zunge dann ziemlich schnell flöten irgendwie und dann mache ich schon, ich nehme dann die Abendschuhe und mal so Triolengeschichten oder Doppelzungen, aber jetzt auch ohne irgendein, wie sagt man, einfach blind drauf los. Bis halt das, was ich mir vorstelle, bis das dann wieder geht.
Das heißt, du hast dir dieses spielerische Entdecken aus der Kindheit noch bewahrt und machst das heute immer noch so.
Ja, so kann man es sagen.
Okay, das wird jetzt viele, glaube ich, ein bisschen desillusionieren, weil die, glaube ich, wahrscheinlich gehofft haben, dass du sagst, okay, du machst das so und du machst die Übung. Aber du spielst halt einfach und hast wahrscheinlich auch das Glück, einfach vieles richtig zu machen mit Luft und Ansatz.
Ja, wahrscheinlich ist es so. Wie gesagt, ich kann das schlecht erklären. Das nächste ist die Mundstückfrage, was ich schon gefragt worden bin, was ich für Mundstück spiele. Und ich habe das lang mich da nie damit beschäftigt. Ich habe immer gesagt, das, was halt beim Instrument dabei war, das spiele ich. Oder was mir halt empfohlen worden ist.
Okay.
Jetzt habe ich ja das Harald Kobler Mundstück.
Ja, habe ich gelesen. Ich finde es irgendwie ganz, ganz cool, wenn man sich wenig Gedanken um das Material macht, weil da kann man ja auch eine Wissenschaft draus machen und kann sich ja da auch recht reingraben. Und manchmal hilft es einem gar nicht weiter, sondern irgendwie baut man sich ja die Baustelle dann damit mit selber, weil man die ganze Zeit denkt, die Bohrung, vielleicht noch ein Zehntel mehr und doch wieder zu viel. Und statt einfach mal zu spielen und zu machen, und weil ich habe die Erfahrung gemacht, also natürlich. Ich glaube, für Trompeter ist das nochmal anders, weil es halt kleiner ist. Ich glaub, am Tenoren ist es nicht ganz so fricklig. Aber letztendlich, ich klinge nach einer Zeit trotzdem wie ich. Egal, was ich drauf habe. Also es fühlt sich halt vielleicht anders da an oder bequemer, aber soundtechnisch klinge ich irgendwann trotzdem wie ich.
Da gibt es ein guter Bekannter von mir, der wie gesagt, das Klump fängt immer vorne mit dem Mundstück an. Das finde ich ganz lustig, die Aussage.
Das stimmt. Aber gab es mal irgendwann in deinem Spiel irgendeine Phase, wo es gar nicht oder wo es viel, viel schwerer ging, wo du angefangen hast zu zweifeln?
Sehr oft. Das ist eben die letzten Jahre ist das irgendwie schon mit dazugekommen. Oder ich merke selber, dass ich habe jetzt sonst wirklich einfach blind drauf los. Ich habe nie irgendwie das Ding angefangen. Also Gott sei Dank, das kommt jetzt leider Gottes, ich weiß auch nicht warum.
Weil du älter wirst?
Wahrscheinlich.
Wie alt bist du eigentlich?
33.
33, okay. Weil ich merke das auch zunehmend, also ich bin jetzt 39, dass der Kopf mehr dazu kommt. Man macht sich plötzlich überzeugt Gedanken, habe ich mir im Studium nicht. Das war mir dann egal. Also ich habe halt gespielt. Also ich habe früher auch sehr, sehr viel gespielt. Jetzt fängt man plötzlich an nachzudenken. Ist nicht so gut, habe ich festgestellt.
Ja, ich meine, es gibt, also die letzten 10, 20 Jahre, keine Ahnung, solange ich halt schon irgendwie da so in der Szene unterwegs bin, das es gibt immer wieder Momente, wo ich mir dann brutal blanken muss. Man ist, es kommt vielleicht bei den Leuten nicht so an, man merkt es nicht, aber für mich selber ist es schon, also ganz, ganz oft so, dass ich mir einfach furchtbar, es gibt da wieder, das ist eine Tagesform, kann sein, der nächste Tag spielst 8 Stunden drauf, spielst wieder und ist wieder komplett anders. Das ist wahrscheinlich das auch, weil ich halt kein gewisses System habe, sondern ich mache halt einfach und darum ist wahrscheinlich ganz viel Tagesform bei mir. Wie gesagt, ich lasse mir das dann nicht so ankennen, aber für mich selber ist es dann oftmals, wo ich mir denke, boah, leck, heute bin ich froh, wenn es vorbei ist, so quasi.
Du spielst ja mit guten Leuten zusammen. Also jetzt bleiben wir mal bei den Innsbruckern, weil das ja auch dein Vorbild ist oder war. Tauscht er dich dann mit dem Harald aus und sagst, sag mal, läuft gerade nicht, hast du einen Tipp, was ich machen soll? Oder willst du nicht, weil du Angst hast, dass dann der Kopf zu viel losgeht, wenn man, also es kann ja auch nach hinten losgehen.
Das ist, ich glaube, der Harry, der spielt einfach schon mal, also der ist das komplette Gegenteil von mir. Also wie gesagt, wir kennen uns sehr gut, wir verstehen uns wahnsinnig gut, Gott sei Dank, und machen lustigerweise oder glücklicherweise sehr viel gleich und darum funktioniert das mittlerweile so gut und das merkt man auch vom Publikum. Also wir kriegen Wahnsinnslob einfach und oder halt Anerkennung, wo viele sagen, es ist Wahnsinn, wie es jetzt zusammenspielt. Aber lustigerweise spielen wir jetzt rein ansatztechnisch komplett unterschiedlich. Also er macht ganz viel mit Technik, Luft, so quasi schon fast drucklos. Da bin ich das komplette Gegenteil. Also ich drücke hier, bis ich auf den Zahnfleisch daherkomme, wenn es gerade pressiert.
Okay, spannend. Aber würde dich die andere Spielweise nicht auch interessieren? Oder sagst du, okay, es geht ja für mich?
Ja, war schon interessant, aber ich bin grundsätzlich so ein Typ, der sehr, sehr ungeduldig ist in sämtliche Lebensformen und wie auch immer. Und ich glaube, das braucht schon wahnsinnig viel Zeit, bis man so springen kann mit der Technik, wie es jetzt der Harald macht zum Beispiel. Und da glaube ich, weiß nicht, da habe ich irgendwie ein bisschen Schiss, dass ich mir dann da viel kaputt mache oder dass irgendwann das einfach nicht mehr so funktioniert, wie es halt immer gegangen ist. Und wenn man halt einfach ständig unterwegs ist, wenn wir vorher schon geredet haben, die Leute haben eine gewisse Erwartungshaltung, was du da schon einfach abliefern sollst, bestmöglichst. Und da glaube ich, hätte ich jetzt viel Schiss, dass da irgendwann einfach gar nichts mehr geht. Oder halt nicht mehr so, wie es mir vorstelle.
Ja. Drum. Die Frage, die ich mir schon die ganze Zeit stelle, du erzählst, du warst ein Kind, das sich 5 Stunden in ein Gartenhaus einschließt, so lange probt, bis das rauskommt, was du willst, bist total neugierig, verstehst auch irgendwann, okay, ich muss Noten lesen, ich will Posaune lernen, ich will da mithalten. Kam da nie die Frage, auch mal auf Musik zu studieren?
Doch. Tatsächlich schon, aber das ist auch nicht direkt von mir selber gekommen, sondern das war dann, wo ich, ja, so kurz vor, also ich bin ja nach wie vor bei der Firma, wo ich halt die Ausbildung gemacht habe, und kurz bevor ich meinen Gesangsberuf gemacht habe, habe ich mir dann schon lange überlegt, aber halt, das ist jetzt auch nicht direkt von mir selber gekommen, ob ich Posaune studiere, sondern weil halt auch wieder so viele Leute zu mir hergekommen sind, von wegen verschwendetes Talent und du musst studieren. Blablabla. Bla, bla. Und ich bin dann aber bei der Firma übernommen worden und habe dann einen sehr guten Job, bin da sehr flexibel und im Nachhinein bin ich echt so froh, dass ich es nicht gemacht habe, weil mir hat sich dann auch über die Frage gestellt, wenn ich jetzt studiere, was mache ich dann? Also ich will niemals in einem Orchester oder so, weil das hat mich einfach noch nie interessiert und da glaube ich, da ich auch eingehe, wenn ich da drin sitze, habe 158 Takte Pause und dann spiele ich vier Töne, das ist halt einfach überhaupt nicht meins. Und was ich schon gleich überhaupt nicht einfach rein aus der pädagogischen Geschichte kann, ist irgendwie unterrichten. Ich habe das mal probiert mit zwei so kleine Buben, die haben da eine hat Tenor angelernt, der andere Trompeten und das habe ich genau vier oder fünf Unterrichtsstunden gemacht und dann habe ich gesagt, nein, das niemals, weil ich halt einfach die Geduld nicht habe. Da bin ich, da haben wir wieder beim Thema.
Ich ertappe mich selber. Ich bin ja Musiklehrer an einem Gymnasium und ich unterrichte Bläserklassen und ich komme manchmal an so einen Punkt, wo ich nicht nachvollziehen kann, dass das Interesse gar nicht da ist, obwohl sie sich dafür ja entschieden haben. Ja. Ist das dann, und wenn dann jemand so viel früher geübt hat, ich habe als Kind auch sehr gerne gespielt und sehr gerne geübt, mich musste man da nicht irgendwie hin drängen, dass ich das tue. Ist es das, wo dir die Geduld fehlt und wo du sagst, ja, aber wenn ihr das machen wollt, dann müsst ihr euch ja dafür auch interessieren und euch mal daheim hinsetzen?
Ja, das ist jetzt schon, wahrscheinlich ist oft, wenn man so beim Kind ist, ja, wenn man sagt, hey, der sieht jetzt irgendwo einmal spielen, dann kriegt der da irgendwie Lust dazu und natürlich die Eltern sind dann meistens, ja, freilich, ich muss das machen und ich finde, man muss das dann, man sieht das ja relativ schnell, ob jetzt der wirklich begeistert ist oder ob er es halt dann nur macht, weil er es machen muss von Mama und Papa her. Und da ist halt ein großer Unterschied und das, ja, das hängt halt wahrscheinlich alles zusammen. Bei mir ist halt das, mir hat das immer schon fasziniert und zwar nur das und sonst eigentlich nichts, also musikalisch. Und weil halt viele Sachen bei mir von Haus aus schon immer gut gegangen sind, glaube ich, das reflektiert sich halt jetzt auf das Ganze, dass ich das halt dann oft nicht verstehe, wenn man jetzt, das ist ja ganz natürlich und menschlich, wenn man jetzt zwar so kleine Zwackin da hat, die wo halt dann das einfach, die wieder viel vergessen, dann beim nächsten Mal, wie wenn man noch nie was gemacht hätte. Aber da braucht man halt die Geduld dazu und es gibt so viele wahnsinnig gute Lehrer, aber ich bin wirklich keiner, weil ja, das ist was ich überhaupt nicht kann. Und dann war das eben aufs Studieren, wo ich mir dann gedacht habe, weil also das dann schon losgegangen gewesen, dass ich halt mit, ja, sei es Musikkatzen oder sonst irgendwo Aushilfe gewesen bin und das und habe eigentlich dann zu dem Zeitpunkt, wo das im Raum gestanden ist, ob ich jetzt studiere oder nicht, habe eigentlich da genau schon das gemacht, was ich mir immer erträumt habe, so mit gute Leute zusammenkommen, von Gruppen gefragt werden als Aushilfe, was du jetzt sonst hingefahren bist und wo das Kind bis am Boden gehängt ist, vor lauter Begeisterung und dann auf einmal wirst du von denen angegriffen und darfst bei denen aushelfen und sowas hat mir einfach immer schon wahnsinnig viel Spaß gemacht. Aber jetzt das, ja, wie soll ich heißen, das dann natürlich als später dazugekommen, aber Kaisermusikanten bei den Uri Blechpackers, Prosolisti damals, ja, Labras Banda habe ich auch schon ein paar Mal spielen dürfen jetzt die letzten Jahre und das ist halt jetzt genau das, wo ich halt Lust habe drauf, was ich machen will. Und ich denke mir halt dann jetzt, dann habe ich eigentlich alles richtig gemacht, weil wenn ich jetzt studiert hätte, wer weiß, wo der Weg dann hingegangen war und ob ich dann so glücklich war, weil ich kann es mir ehrlich gesagt nicht vorstellen. Und ich kenne viele, die wo halt ähnlich sind zu mir, man vom Instrument her, aber wo halt auch wahnsinnig begabt sind und spielen und da habe ich jetzt schon fast so viel gehört, dass die, wo halt mir oder die, wo mich da einfach bestätigt haben, dass ich froh sein soll, dass ich halt nicht studiert habe, in meinem Fall jetzt. Und ich glaube, dass das, also ich bin sehr zufrieden, so wie es ist und bei mir ist halt schon, also ich bin für viele Leute, die können das nicht verstehen, weil ich bin so quasi nie daheim, auch mit meinem Arbeiten so, aber das ist, für mich ist das jetzt, also gerade der Job, das ist für mich kein Stress, sondern irgendwie so ja, schon fast Ausgleich. Ich brauche das irgendwie. Und auch wenn ich jetzt einmal 6 Tage am Stück spiele und dann ist einmal 3 Tage nichts, das ist zwar voll geil, aber ich denke mir dann tatsächlich nach die 3 Tagen, jetzt irgendwie muss wieder was passieren. Also ich brauche das. Kann ich halt auch voll nicht nachvollziehen, aber ja, ich bin da in der Hinsicht einfach ein bisschen gestört, glaube ich. Also.
Ach, glaube ich nicht, aber was brauchst du? Brauchst du das Unterwegssein? Brauchst du das Musik machen oder brauchst du ja, die Bestätigung auch vom Publikum, dass das super ist, was du machst?
Die Bestätigung vom Publikum jetzt vielleicht nicht vorrangig, aber halt einfach das Ganze, das große Ganze halt, wenn man halt, wenn man unterwegs ist mit Guri oder die besten Spätzeln einfach, so was jetzt bei den Musikatzen der Fall ist und ja, man lernt einfach so viel geile Leute kennen in der ganzen Szene und wenn man von einem Musifest zum anderen kommt und dann vor allem auf Festivals oder so, das macht mir einfach unheimlich viel Spaß. Also natürlich gibt es Zeiten, wo ich mir denke, boah, leck, jetzt geht's wirklich nicht mehr, ich brauche einfach mal Auszeit, aber das hält da irgendwie nicht lange an bei mir, also das weiß auch nicht. Irgendwie das große Ganze halt einfach. Das wird meine Leidenschaft.
Das ist ja auch gut so. Also du hast ja auch mit studierten Kollegen dann schon zusammengespielt. Ja. Gab es da mal so einen großen Respektsmoment, dass du dir komisch vorkommst oder wusstest du schon immer, was du kannst und hast gesagt, ja, ist mir eigentlich egal, sondern wir spielen halt jetzt einfach.
Mei hat es natürlich schon gegeben, aber ja, wie soll ich jetzt das sagen? Eigentlich, also so direkt. Also bei uns sagt man halt, geschissen habe ich mir noch nie was. So, wenn ich schon oft die Frage kriegt, ob ich sehr aufgeregt bin, vor allem natürlich vor gewisse Auftritte, wo es halt wirklich, wo wir die ersten Male Woodstock gespielt haben, das ist natürlich Wahnsinn, weil es eine ganz andere Dimension auf einmal war mit so viel Leid. Also eine Grundanspannung hat man immer, aber sobald ich da jetzt irgendwie bei irgendeinem Solo vorn stehe, dann ja, ich bin da teilweise wie in Trance, das passiert halt einfach. Und ich scheiß mir Gott sei Dank sehr wenig. Also ist natürlich hat man, wenn man mit Wahnsinnsleuten, wo schon Jahre bekannt sind und wo halt einfach was direkt mit, bei mir ist es dann eher so Ehrfurcht, wo man so Leuten gegenübersteht. Aber es hat meistens dann immer sehr gut funktioniert und ja. Bin mit den Leitern auch gut rausgekommen. Zumindest, ja, eigentlich fast immer.
Wir haben ja die Musikkatzen jetzt schon ein paar Mal angesprochen. Das war quasi so die erste Band, mit der du, glaube ich, auch so ein bisschen in der Blasmusikszene dann auch bekannter geworden bist. Dein Name. Wie kam es dazu? Und woher kommt dieser Name?
Das ist eine gute Frage. Wir haben uns da Die Namen habe ich schon ein paar Mal genannt, jetzt zum Beispiel die ganzen Wimbecks, das sind ja so große Musikerfamilie. Also der älteste Bruder ist in Darmstadt Solotrompeter und dann ist der Manuel, der spielt bei La Brasbanda Posaune. Und dann gibt es also eine Schwester haben sie auch noch, die spielt halt beim Musikverein in einer Musikgesellschaft, was sie da haben. Aber die anderen sind jetzt sehr, sehr viel unterwegs, was musikalisch anbelangt. Und die 3 anderen Brüder, die sind alle 3 bei den Musikatzen dabei. Und mit denen haben wir uns einfach mal, da ist ja schon so viel, oder da ist ja das schon so brutal gewachsen, die Zeit der 2007, 8, 9, 10, wo halt wirklich die Musikgruppen aus dem Boom geschossen sind, wie ein Schwammerl. Dann haben wir gesagt, wir brauchen also was. Und haben uns halt ein paar Leute zusammen da und haben das einfach aus dem Umkreis, ich sage jetzt mal von 50 Kilometer, so für uns die besten Musiker zusammengesucht, dass wir jetzt eine böhmisch-mährische Gruppen zusammengekriegt haben. Das hat dann relativ schnell funktioniert. Und damals hat es halt vor dem Woodstock hat's halt den böhmischen Frühling noch gegeben. Da haben wir dann schon Nachmittag beim Wirt einmal spielen dürfen. Da hat es uns erst ein halbes Jahr gegeben. Das war natürlich noch eine Harakiri-Aktion damals. Aber das hat dann relativ schnell gut funktioniert und war jeder voll heiß drauf. Und dann ja, war lange die Frage, was machen wir für einen Namen, irgendwas besonders Braunes. Und ich kann es dir ehrlich gesagt gar nicht genau sagen, aber es hat immer, wenn uns quasi eine Frau sehr gut gefallen hat, dann hat man irgendwie irgendwie, hey, schau dir mal die Katze, so ungefähr. Mhm. Und dann irgendwie ist das dann entstanden, wie gesagt, ich kann es gar nicht mehr genau sagen, dass man dann, ja, Musikanten, Musikkatzen, und irgendwie haben wir das lustig gefunden und scheinbar dann, ja, hat funktioniert. Also der Begriff ist...
Das auf alle Fälle. Weil du gesagt hast, du bist damit groß geworden, das ist so deine Leidenschaft. Aber was bedeutet für dich Tradition und Volksmusik?
Ja, wenn wir jetzt einmal daheim, also von meinen Eltern her, vor allem von meinem Papa, der hat das zum Beispiel gar nicht gern gesehen, wenn du da mit damals hat es die Bravo-Hits gegeben oder so, mhm. Sowas hat es bei uns im Haus überhaupt nicht gegeben, der ist einfach nur, ja, diese Art von Musik halt, die hat da stattgefunden und wie gesagt, was anderes haben wir gar nicht kennengelernt oder kennenlernen dürfen, damals, wo wir halt sehr jung waren. Und das, mein, wer weiß, was sonst passiert war, aber das bedeutet für mich dann irgendwie schon, das ist für mich traditionelle Blasmusik, einfach handgemacht und ja, irgendwie so in die Richtung. Weil es eben noch nie was anderes für mich im Raum gestanden ist. Mittlerweile natürlich, ja, komplett andere Sachen, aber damals war es halt einfach so.
Was hörst du im Moment, wenn du mal nicht Blasmusik hörst?
Radio Oldie Welle, Niederbayern.
Okay.
Also ich liebe Oldies. So, also 60er, 70er.
Ah, okay, ich wollte gerade sagen, das muss man ja mittlerweile auch schon eingrenzen. Ja. Wenn ich meine Schüler frage, ist ja 2010 auch schon Oldie. Das ja. So ein bisschen, okay, 60er, 70er. Aber du hattest dann nie das Bedürfnis, auch noch Gitarre zu lernen?
Na, eigentlich, ja, in letzter Zeit tatsächlich, weil mir gefällt das einfach, wenn du irgendwo da sitzen kannst, dann hat das einer richtig drauf. Menzel Josef ist zum Beispiel so einer, der nimmt eine Gitarre in die Hand, der kann nicht dann irgendwie sämtlichste, ob's alte Schlager sind oder irgendwelche Sauflieder, die kann der halt damit begleiten und sowas fasziniert mich schon, aber ja, da haben wir auch wieder beim Punkt Zeit.
Zeit, ja.
Das darf mich tatsächlich schon interessieren, Gitarre, aber sonst, ganz ehrlich, eigentlich nix so direkt.
Du hast ja schon gefühlt in fast allen bekannten Gruppen der Blasmusikszene zumindest mal ausgeholfen.
Ja.
Also man hat ja sein Wohlfühl-Ding, wo du weißt, okay, kann ich alles. Aber gab es irgendeine Gruppe, wo plötzlich irgendwas kam, wo du gesagt hast, okay, da muss ich heute ganz weit vorne an der Stuhlkante sitzen?
Natürlich, wo ich das erste Mal bei der Innsbruck ausgeholfen habe, da, das ist halt einfach eine ganz andere Liga für mich immer schon gewesen. Und das ist halt alles andere als einfach, die Stücke, was sie machen, sei es jetzt technisch und auch von der Höhe her und alles. Das war schon eine für die größten Herausforderungen. Auf der anderen Seite auch wieder meine Spätzin von Prasaranka, wenn es dann einmal in die moderne Schiene geht bei ihnen, das sind nicht einfach, also zwar ultra geile Arrangements, was der Haslinger Hirsch schreibt da ganz viel, der du bist für ihnen. Aber halt brutal schwer. Und wenn du mal eine Millisekunde weg bist von den Noten, dann bist du wirklich weg. Also wenn du das vorher noch nie gehört hast. Das sind schon so Sachen, wo es einfach schwierig sind für mich. Aber ja, so die Kaisermusikanten ist auch, weil der, was mir da so gut gefällt, weil das halt so brutal exakt ist, wie die spielen, da kommt das Klassische ein bisschen durch, bei einer finde ich. Und das hebt es halt einfach ab. Ich meine, es gibt so viele Simmer, Achterbesetzungen, also wirklich bald in jedem Dorf, sage ich mal. Aber das sind nicht auch von die, wo, ja, das hört man halt einfach raus, dass das die haben das brutal auscheckt einfach. Und das, so hat halt jede Gruppe, wo ich halt da bisher so gespielt habe, irgendwie seinen Reiz. Und ja, ich sage jetzt mal, aufmerksam muss man bei jeder sein, weil wenn du nicht festes Mitglied bist, da können so viele Sachen passieren, was du dann einfach einmal weg bist. Es sind auch schon viel genug Sachen passiert, aber mein Life is life und ist halt so.
Kannst du dir Fehler schnell verzeihen?
Nach außen schon. aber so insgeheim ist man, also ich bin mir selbst mein größter Kritiker und ich meine, da war glaube ich irgendwas falsch laufen, wenn man das nicht so, wenn man das nicht war. Ich muss mich da furchtbar ärgern und lang drüber ärgern, wenn mir was richtig in die Hosen gegangen ist. Natürlich sagt man dann, ja, ist jetzt um mich ums Eck in dem Moment, aber das hat dann schon noch Nachwehen bei mir selber. Sehr, okay. Sehr lang sogar.
Okay, du hast am Anfang erzählt, du warst ganz großer Innsbrucker-Fan, warst bei den CD-Vorstellungen bis dahin gefahren und so. Wie war das für dich, als dann das erste Mal der Anruf kam, ob du aushelfen kannst?
Also da muss man weiter zurückspulen, weil das war das erste Mal schon der Fall gewesen, da mit der Rabanza angegriffen. Das war 2012 oder 2013 schon. Und da okay. War ich, ich meine, ich mache wirklich nicht viel Urlaub im Jahr, aber da waren wir auf Wellness. Dann ruft, also ich habe es in dem Moment gar nicht fassen können, dann habe ich gesagt, ja, wer ist da? Ja, Rabanza, sage ich, okay. Ja, ob ich heute, oder wenn ich, war es derselbe Tag auf Nacht oder am Tag drauf? Und dann habe ich die gesagt, nein, ich bin beim Baden, es geht nicht. Und danach habe ich mir gedacht, oh Gott, bist du blöd. Und seitdem war dann da jahrelang nichts mehr und man, das hat er dann, die haben ja seltenst mit Aushilfen gespielt. Mhm. Das ist jetzt die letzten Jahre eigentlich erst passiert irgendwie. Und jetzt war er dann, da hat er da Matthias Rauch aufgehört und da haben sie eigentlich ein Jahr lang, oder fast ein knappes Jahr, haben sie nur mit Aushilfen am Bariton gespielt und dann bin ich zufälligerweise, weil mein Schwager, der Matthias, der mischt es ja seit letztes Jahr auch. Und da war das erste Konzert letztes Jahr im März. Es war Sonntag auf Nacht und ich habe Zeit gehabt und habe gesagt, da fahre ich mit, weil ich es schon lange nicht mehr gehört habe und schon lange nicht mehr gesehen und so weiter. Und dann ist das da, durch Zufall haben wir da zum Reden gekommen und dann hat mich der Kobler Harry gefragt, ob ich, was ich am 1. Mai tue. Ich habe gesagt, da war es März, ob ich da aushelfen kann. Dann habe ich gedacht, boah, leck, krass. Und habe dann auch Zeit gehabt und ja, so ist dann eins zum anderen gekommen. Ich bin habe ich dann am 1. Mai ausgeholfen und dann 3-4 Wochen drauf gleich nochmal und scheinbar hat es ihnen recht gut gefallen, weil sie mich dann quasi festgenagelt haben und der Norbert hat mich dann gefragt, ja, wie man das vorstellen könnte. Dann habe ich gesagt, ja, also in dem Moment habe ich mir gedacht, ich habe keine Ahnung, wie ich das noch alles unter meinem Hut bringen soll, weil ich halt bei schon so viel dabei bin und das war eh schon genug und aber ich hätte nicht Nein sagen können, niemals. Also den Fehler, wie ich damals gemacht habe, wo mich der Norbert angerufen hat, habe ich sicher nicht mehr, habe ich mir gedacht, irgendwie wird es schon gehen. Ich habe dann auch mit offenen Karten gespielt und habe zum Norbert gesagt, dass ich wäre sicher nicht alles, zumindest jetzt die nächste Zeit, spielen können, weil halt einfach der Terminkalender schon sehr gut voll war. Und so war es dann auch. Und das mittlerweile, also ich habe tatsächlich, wir spielen jetzt, weil wir sind mal mit den Musikatzen spielen wir über 30 Mal, mit den Innsbrucker über 30 Mal, dann Winterstadt eigentlich auch 30 Mal, der Menzel ist ja von Haus aus, der ist 70, 80 Mal unterwegs. Da bin ich zwar bei weitem nicht überall dabei, da haben wir so einen kleinen Pool an vom tiefen Register, das funktioniert recht gut, Gott sei Dank. Aber so die Sachen, wo ich halt, also Musikatzen und Innsbrucker jetzt meinetwegen, da das funktioniert erstaunlicherweise sehr gut. Also ich bin bei beiden Gruppen heuer jeweils so 5 Mal ungefähr nicht da. Also da löscht es jetzt nicht viel gegenseitig aus, Gott sei Dank. Drum, es ist zwar für mich dann noch weniger Freizeit und mehr Stress in dem Sinn, aber es funktioniert echt erstaunlich gut. Wo ich zum Beispiel, wo ich halt nicht auskomme, das sind so Sachen wie Winterstadt, weil halt eben, da ist es halt mit Aushilfen sehr, sehr schwierig, weil eben, wie schon gesagt, alles auswendig ist und mit Gesang und so weiter, es gibt halt einfach 0,0 Noten bei dem Haffend. Aber so, Gott sei Dank, läuft es relativ gut. Also hätte ich selber nicht geglaubt, ich hätte gemeint, dass da viel mehr Überschneidungen gibt oder so.
Wie viel spielst du im Jahr?
Ziemlich viel. Also, es, ja, ich glaube, letztes Jahr waren es 170, 180 Mal.
Okay, dann kann ich gleich mal anknüpfen an die nächste Zuhörerfrage. Wie kriegst du das alles so unter einen Hut? Familie, Musik, Job? Wir hatten es ja am Anfang schon im Vorgespräch, also du machst deinen gelernten Job als Industriemechaniker, machst du ja noch.
Ja.
Wie machst du das mit der Zeitplanung?
Ja, ist schon sehr getaktet. Also daheim bin ich tatsächlich nicht viel. Irgendwie geht es ja dann doch mehr und unterm Tag arbeiten. Also ich nehme schon so im Schnitt jetzt, wenn die Hauptsaison ist, schaue ich immer, dass ich halt einfach meine freien Tage habe, wo ich halt dann nicht arbeiten muss und ein bisschen zurückkomme. Aber es ist halt schon, ja, viel Freizeit ist nicht tatsächlich.
Was machst du, wenn du frei hast?
Tatsächlich bin ich da sehr früh bei meinem kleinen Bruder auf dem Bauernhof und helfe da ein bisschen mit. Oder mache halt mit dem irgendwelche Sachen.
Glaubst du, du machst das noch 30 Jahre mit dem Anschlag?
Ich kann es mir ehrlich gesagt nicht ganz vorstellen. Ich habe das ehrlich gesagt immer ein bisschen belächelt, wo ich so 26, 27 war, wo dann jemand gesagt hat, oder wenn, gibt es den Spruch, ja, warte nochmal, bis 30 bist. Da habe ich mir gedacht, ja, was soll in 3 Jahren jetzt groß anders sein, aber es ist tatsächlich so. Das hätte ich nie geglaubt. Und wenn man halt einmal so durch die 6. Nacht hat, was ich durchaus einmal vorkommt, wenn man da so unterwegs ist, das hängt halt mittlerweile schon gescheit lang drin. Also unter der Woche brauche ich es gar nicht mehr machen, weil da wäre ich nicht mehr froh sonst. Und ja, ich kann mir schon vorstellen, dass ich da einfach selber dann einmal ruhiger wäre und dass du halt nicht mehr so viel tust.
Wenn du deine zwei Gruppen, nehmen wir mal Musikkatzen und die Innsbrucker, wie unterscheiden die sich in der Arbeitsweise so? Beim Proben, beim Spielen?
Also erstens mal Proben ist halt, wir proben mit den Musikatzen immer im Winter halt für die neue Saison. Das sind heuer waren sehr viele Proben, aber ich sag so, im Schnitt trifft man uns da 5-6 Mal. Immer so für die kommende Saison. Bei den Innsbrucker gibt es keine Probe, also hat es noch nie eine Probe gegeben, zumindest wissen die nichts davon. Da haben wir halt beim ersten Konzert waren schon ein paar neue Nummern, die haben wir halt dann vorher durchgespielt und dann sollten die bestenfalls laufen. Aber so von der, wenn jetzt du meinst, die Anstrengung beim Gig.
Also was sind die großen Unterschiede halt?
Gar nicht so einfach, die Frage. Es ist auf alle Fälle, es sind zwei Paar Schuhe, also Musikatzen ist eine ganz andere Form von Anstrengung als wie Innsbrucker. Ich glaube, das liegt halt auch daran, weil ich am Anfang, ich bin jetzt erst ein Jahr dabei bei den Innsbrucker und ich habe da so viel noch lernen müssen, auf was da drauf ankommt, auf was die Wert legen.
Zum Beispiel?
Ja, wie sie phrasieren, oder vor allem wie der Harry, wie's der haben wollte, die wollte mich da natürlich schon fügen. Das hat mir der Harald mal gesagt, sie haben mich schon länger auf dem Schirm gehabt, aber Harald, seine Angst war tatsächlich, dass ja durch mein höher, schneller, lauter, wo halt sonst oft einfach mal der Fall ist, dass ich mich nicht so direkt fügen kann in das Ganze. Und ja, ich habe dann zu ihm gesagt, ich habe eigentlich nur auf sowas gewartet, bis sowas einmal, so eine Chance einmal kommt, dass ich halt, dass nicht nur immer das Technische und so weiter im Vordergrund steht, sondern einmal, ja, dass man sich halt entfalten kann in der Musikalität. Und das ist da vom Kopf her eine ganz andere Belastung ist jetzt bei den Musikkatzen. Das ist natürlich klar, weil ich bei den Katzen halt Gründungsmitglied bin und immer schon dabei. Das ist halt da nicht dann mit den viel moderner Geschichten und wenn man dann viel Posaune und ja, wenn man zum Beispiel das Killing in the Name of nimmt, da bist du halt einfach platt danach, aber von einer ganz anderen Art, vom Ansatz her jetzt. Es wird, wenn man bei Innsbruck ein Bariton spielt. Da ist ja nicht viel mit Posaune. Ein paar Nummern, aber das ist relativ überschaubar.
Ich habe ja schon gesagt, du hast ja schon gefühlt irgendwie alle Gruppen durch. Hast auch mit deiner anderen Gruppe Winterstart, ist eine andere Form von Blasmusik, von Volksmusik, Tanzelmusik und so. Wie siehst du die Entwicklung der Blasmusik, wenn du jetzt so die letzten 20 Jahre von dir anschaust? Was hat sich da für dich groß geändert in der Szene?
Also ich finde es einfach genial, was da mittlerweile gerade passiert. Also allen voran seitdem es halt das Woodstock der Blasmusik gibt, also das finde ich halt schon also da hat sich gescheit was geändert und seitdem hat das so, das ist ja explodiert dann irgendwann. Ich weiß nicht, ob das stimmt, aber ich habe mir gehört, dass da letztes Jahr irgendwie über 100.000 Leute waren auf das ganze Wochenende. Also okay. Das ist jetzt schon heftig und wenn man sagt, das eine, da geht es ja immer noch um Blasmusik, wenn man jetzt da mit 15 Jahren oder 20 Jahren zurückdenkt, da war halt, da ist ja, wenn man es jetzt mal vergleicht, gar nichts passiert und ich finde es einfach nur genial, wie das mittlerweile halt einfach auch bei den jungen Leuten, dass das halt so gut rauskommt und weil das ist ja genau meine Welt einfach, wenn ich bin mit dem aufgewachsen und groß geworden. Für mich gibt es nichts Schönes, wenn man es einmal so sagt.
Wie gehst du damit um, wenn jetzt Jugendliche zu dir kommen und sagen, du bist ihr Idol? Also du darfst ja mit deinem jetzt zusammenspielen,
ja.
Aber du bist ja jetzt alt genug, auch das Idol von Nachwuchsmusikern zu sein. Wie findest du das?
Das ist also erstens mal ein unglaublich schönes Gefühl, wenn man das, wenn man weiß, okay, das ist ein Fan von dir, der hebt dir einen Himmel auf, quasi, wenn man es sagen darf. Und das ist einfach ein unglaublich geiles Gefühl, finde ich, weil das muss man halt wahnsinnig respektieren, finde ich, weil sowas, finde ich, schon sehr viel wert oder macht halt auch, ja, wenn ich will sagen soll, das bestätigt die halt einfach brutal. Also ich finde es Wahnsinn. Ist zwar oft, wenn man halt so einen Auftritt gespielt hat und man ist einfach fertig danach und dann bei der Blechlawine war es einmal, das ist jetzt auch wieder nächstes Wochenende, da war es einmal extrem, da haben sie dann direkt, wenn dann Leute Schlange stehen zum Fotografieren und du willst ja zu jedem nett sein. Ich bin jetzt da keiner, der wo dann sagt, nein, ich mag jetzt meine Ruhe haben oder so. Das ist jetzt schon ein bisschen anstrengend dann, wenn jeder will ein Foto machen, ein Selfie da und das. Aber es ist auch, wenn man es dann, keine Ahnung, du bist daheim und lässt das alles Revue passieren, das ist jetzt schon. Also ich finde es wahnsinnig schön.
Was sind so deine Zukunftspläne, so die nächsten paar Jahre? Außer viel spielen. Poh. Hast du schon mal drüber nachgedacht, eine Solo-CD zu machen oder ein Solo-Projekt? Martin Stadler and Friends?
Nein, ehrlich gesagt noch nicht. Also direkt, muss ich ganz ehrlich sagen, direkt einen Plan habe ich keinen. Ich hoffe einfach nur, dass ich durchhalte. Aber nein, gibt es tatsächlich, ehrlich gesagt, nichts.
Okay, wir würden langsam Richtung Schluss gehen und die Schlussfragen jetzt einläuten. Was sagen andere über dich, was nicht stimmt?
Tatsächlich gibt es da was mich, keine Ahnung, ich hab da mal mit einem guten Bekannten drüber geredet, Überlacker, oder guter Bekannter, guter Spezi, der Überlacker Alex, der hat gesagt, ja, es gibt tatsächlich viele Leute, die was mich als, warum auch immer, weiß ich nicht, aber arrogant hinstellen. Und dann habe ich mit dem lange darüber geredet und gesagt, naja, bei dir ist es halt schon, wenn ich halt jetzt irgendein Solo spiele oder so, ich habe da scheinbar einen unglaublich strengen Blick drauf. Ich meine, ich weiß das selber nicht, ich habe da keinen Spiegel von mir und das mag schon sein, dass ich da einfach in meiner Welt in dem Moment bin und ja, ich darf da einfach einmal grantig schauen, aber das finde ich ein bisschen schade, dass das scheinbar bei vielen Leuten so rüberkommt, was aber, glaube ich, nicht so ist oder ich versuche das zumindest nicht zum sein.
Also klingt auf jeden Fall nicht so für mich, wenn du auch erzählst, dass du dir bei so einer Schlange von Menschen, die ein Bild haben wollen, dir auch die Zeit nimmst. Also jetzt in dem Gespräch sowieso nicht, aber wenn ich dann noch so Sachen höre, das hat ja mit Arroganz dann nichts mehr zu tun.
Nein, und da bin ich, also wirklich, ich schaue da wirklich ihm. Ich mache mit jedem ein Beutel, der wo das wohl verlangt, weil ich hab da schon mal was mitgekriegt, so beiläufig von einem ja, Kabarettist, ist, ich sage jetzt da keinen Namen, ich mag ihn überhaupt nicht, auf alle Fälle. Das war halt krass für mich, der hat dann, also zwei Damen halt da gestanden und die man waren halt einfach ein bisschen korpulenter und halt jetzt nicht so gleich, was du sagst, wow. Und dann zuerst macht er Fotos mit anderen Leuten und dann kommen die zu und hat gesagt, ja, mit jedem macht sie auch kein Foto mehr. Und dann hat sie halt umgedreht und ist gegangen und dann haben wir gedacht, was bist denn du für ein Arschloch? Also Entschuldigung für den Ausdruck. Und das sowas finde ich geht gar nicht an. Das versuche ich wirklich, auch wenn es nur so anstrengend ist oder der Auftritt anstrengend war und hin und her. Aber ich versuche das ehrlich gesagt schon, dass man das halt einfach, dass ich nicht so rüberkomme, wie was von einigen ja, so gesehen wird.
Dann für alle, die das heute hören, können sie dich ja mal ansprechen und ein Gespräch einfach führen und dann auch selber merken, der ist ja gar nicht so.
Sehr gern, ja.
Was würdest du gern mal machen, hast dich bisher nicht getraut?
Fallschirmspringer.
Okay, bei der nächsten Frage bin ich gespannt, weil bei deiner wenigen Zeit kann ich mir vorstellen, dass da gar nicht viel Zeit bleibt für sowas, aber ich probiere es mal. Welches Buch bzw. welchen Film sollte man mal gelesen oder geschaut haben?
Also Buch kann ich da leider nicht weiterhelfen, weil ich bin, also Bücher interessieren mich einfach 0,0, aber Film habe ich einen absoluten Lieblingsfilm und das ist Gesetz der Rache.
Oh, warum? Mhm.
Weil ich den einfach Wahnsinn finde. Ich liebe den Schauspieler, also den Hauptdarsteller, Gerard Butler, und ja, der hat mir einfach, das ist immer schon mein absoluter Lieblingsfilm, seitdem ich ihn gesehen habe.
Okay, jetzt kommt die schwerste Frage. Welche Aufnahme sollte man sich unbedingt mal angehört haben?
Die, wo ich vorher gesagt habe, was ich als letztes angehört habe. S-Apostroph der Gottbauer. Ich habe keine Ahnung, ob das richtig ausgesprochen ist. Aber das hat mich sehr fasziniert letztes Wochenende, wo
okay.
Ich das erste Mal gehört habe.
Abschließend, was sind deine privaten Wünsche und die Wünsche für die Blasmusikszene?
Also die Wünsche für die Blasmusikszene, dass das einfach, dass der ruhig noch mehr so explodieren, wie es die letzten Jahre schon tut, weil es halt einfach, ich finde es einfach die Leute, was die Blasmusik so lieben, und sieht man am Woodstock, ich traue mir zu sagen, am Woodstock brauchst du eigentlich keine Security, weil das einfach, es sind nicht einfach geile Leute, es ist ein anderes Volk, finde ich. Das darf man sich wünschen, dass das einfach so weitergeht. Erstens mal, wenn es noch irgendwie möglich ist, einfach noch größer wird, das Ganze.
Martin, vielen lieben Dank.
Ja, sehr gerne.
Das war die Folge mit Martin Stadler und auch die letzte Folge für diese Staffel. Und damit verabschiede ich mich jetzt in eine Sommerpause. Natürlich würde mich interessieren, wie ihr die Folge mit Martin fandet. Für mich war das total interessant, in diesen Menschen reinzublicken. Und für mich ist es, ich habe es so ein bisschen ja im Podcast schon mal formuliert, tatsächlich so, wie wenn er sich das, dieses kindliche, ich probiere einfach aus, bis es geht, beibehält, ohne sich einen großen Kopf zu machen. Nicht selten hatte ich ja Gäste auch hier, die mir erklärt haben, dass sie nach dem Studium erst das Spielen wieder lernen mussten, weil man zu sehr im Studium verkopft ist. Wie fandet ihr die Folge? Lasst es mich gerne wissen. Wer die Sommerpause nutzen will, kann natürlich einerseits meinen Podcast unterstützen, indem er den Newsletter abonniert, gerne den Podcast abonniert oder sogar auf Patreon kommt. Andererseits wird es in der Sommerpause trotzdem noch ein, zwei kleinere Folgen geben. Auf einen Kaffee mit habe ich schon etwas vorproduziert und ein paar Reposts, damit alte Folgen nicht komplett vergessen gehen. Das heißt, ihr könntet noch mal reinhören. Hier sei euch jetzt schon die Folgen mit Bertolt Schick oder auch Ernst Hutter ans Herz gelegt. Ich möchte mich bei den Supportern Buffet Grandport und der Woodstock Academy bedanken, dass sie diese Folge hier unterstützt haben. Bei Dirk Mattes für die Musik, bei Leander Machern für den Schnitt. Ich wünsche euch einen hoffentlich nicht ganz so verregneten Sommer mit ganz, ganz viel Blasmusik. Und ich freue mich, wenn ihr im September wieder dabei seid. Ich kann jetzt schon verraten, die erste Folge wird nicht nur einen Gast haben, sondern es ist eine sehr illustre Gruppe, die ich jetzt vor ein paar Wochen treffen durfte. Und das war ein sehr, sehr schönes Gespräch. Das kann ich soweit schon mal sagen. Ich wünsche euch alles Gute. Macht's gut. Bis dahin, euer Andi.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.
Viva la Podcast. Podcasten muss sich wieder lohnen.
Wir bieten dir kostenloses Podcast-Hosting ohne Limitierungen.
Du kümmerst dich ums Podcasten.
Und wir kümmern uns um den Rest.
Und das Beste daran, du verdienst auch noch Geld ab dem ersten Hörer.
Der ersten Hörerin. Besuche uns auf kostenlos-hosten.de und informiere dich.
Teure Hostingkosten müssen nicht sein. Kostenlos-hosten.de. Die Podcast-Re-Evolution.